Wie ist das, wenn man als Mama während der Schwangerschaft gesagt bekommt, dein Kind hat das Down-Syndrom oder generell dein Kind ist behindert und du weißt, du hast noch ein paar Monate Schwangerschaft vor dir und ein ganzes Leben deines Kindes mit dir gemeinsam? Das sind Entscheidungen, die Eltern gemeinsam für sich treffen müssen, wie das auch mein heutiger Interviewgast Liane Ulrich für sich treffen musste, denn Linus hat das Down-Syndrom, er ist inzwischen ein paar Jahre alt. Wir werden nachher auch Bilder sehen. Liebe Liane, ich freue mich, dass du heute da bist, dass ich dich interviewen darf. Und herzlich willkommen, wenn du auf der Audio- und Videospur jetzt dabei bist, zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Erfolgreich mit Patrick Ries. Liebe Liane, schön, dass du da bist. Wie war das, als du während der Schwangerschaft von den Ärzten gesagt bekommst, dein Kind hat Down-Syndrom?
Hallo Patrick. Ja, das war erstmal kurz ein Schock. Und ich saß bei meiner Ärztin, schaute sie an, die Tränen fingen an zu laufen und ich sagte, der liebe Gott ist manchmal ein Arschloch.
Der liebe Gott ist manchmal ein Arschloch.
Ja.
War ein Schock.
Ja, also wir hatten uns für einen Test entschieden und hatten auch vorher ganz genau darüber gesprochen, wie wir entscheiden würden. Und hatten damals gesagt, ach, mit dem Down-Syndrom lässt sich's leben. Ich hatte als Kind und Jugendliche und junge Erwachsene immer Berührungspunkte mit Menschen mit Down-Syndrom. Wir haben bei uns im Ort eine Schule der Lebenshilfe. Dort habe ich schon Schülerpraktikum gemacht. Und mein Mann hatte einen Nachbarsjungen, der das Down-Syndrom hat. Ja, und so waren wir beide nicht irgendwie abgeneigt. Ja, wir haben immer gesagt, mit Down-Syndrom kann man ein lebenswertes Leben leben. Ja, und dann haben wir den Test gemacht. Aber natürlich rechnet man ja nicht mit einer solchen Nachricht. Man rechnet
ja
eher
mit... Wie ist
das
denn bei diesem Test? Macht man den generell in der Schwangerschaft? Oder war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir wollen prüfen, ob unser Kind irgendwas hat oder gesund ist?
Ja, also es war wirklich so, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, vorbereitet zu sein, falls eine Auffälligkeit bei dem Bluttest herauskommt. Ja, also man kann ja eh nur auf Trisomie 21, 13 und 18 testen. Alle anderen Behinderungen werden oft erst nach der Geburt erkannt, aber wir hatten schon 3 Fehlgeburten und waren so, dass wir wollten einfach wissen, kommt was auf uns zu und wenn was auf uns zukommt, wie müssen wir uns vorbereiten? Unsere Ärztin ist das mit uns gegangen, weil sie uns schon sehr lange kannte. Und die hat dann gesagt, das ist gut. Und dann könnt ihr, falls eine Auffälligkeit da sein sollte, euren Weg gemeinsam gehen bis zur Geburt. Und habt dann schon ganz viel Vorbereitung getroffen, so wie ich euch kenne. Ja, und genau so war es dann auch. Nach dem ersten Schock haben wir angefangen, Bücher zu lesen, haben uns über Förderungen für Kinder mit Down-Syndrom beschäftigt. Linus hatte vor der Geburt schon seine Logopädin, seine Physiotherapeutin, den Kinderarzt und war schon bei der Frühförderung angemeldet.
Das heißt, ihr habt schon wahnsinnig viel Vorbereitung getroffen, auch zu Terminen, die eigentlich für jedes andere Kind genauso anstehen würde. Aber weil ihr wusstet, dass eine besondere Förderung und besondere Begleitung notwendig sein wird.
Genau.
Lass uns mal noch einmal zurückspringen. Ihr habt ja bewusst die Entscheidung getroffen, den Test zu machen. Würdest du anderen Eltern auch empfehlen, in der Rückschau diesen Test zu machen? Weil es machen ja nicht alle diesen Test.
Ja. Das ist schwer. Das ist schwer, eine Empfehlung zu geben. Also was ich jedem Elternpaar empfehlen kann, wenn sie sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, ist, darüber nachzudenken, dass ich das Kind mit allem, was kommt, annehmen kann. Und also ich ich höre es in unserer Community, höre ich immer zwei Seiten. Einmal ist es so, dass die, die es vorher wussten, weil sie den Test gemacht haben, sehr froh waren, weil sie sich vorbereiten konnten und sich somit sofort auf ihr Kind freuen konnten. Und bei denen, die es nicht wussten, die sich aktiv gegen den Test entschieden haben, die sagen immer, ich war so froh, dass ich eine unbeschwerte Schwangerschaft hatte. Also für mich schließt das eine das andere nicht aus. Wir waren eben auch Menschen, die sich sehr gerne vorbereiten und die sehr gerne wissen, was auf sie zukommt. Ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft. Meine Mutter würde jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, mein Mann mit den Augen rollen und unsere Freunde würden sagen, ja, ja, die rosarote Brille hat Liane immer noch nicht abgelegt, denn ich hatte eine sehr schwere Schwangerschaft. Aber für mich war die schön.
Also inwiefern war die Schwangerschaft schwer? Magst du uns mitnehmen? Magst du uns erzählen?
Ja, kein Problem. Ich hatte schon ab der 20. Schwangerschaftswoche einen wirklich sehr großen und harten Bauch. Und da fingen auch schon so leichte Wehen an. Also ich sollte dann schon eher mich ganz ruhig halten, auch kein Schwangerschafts-Yoga mehr machen, was ich vorher gemacht hatte. Aber das war für mich auch nicht schlimm. Dann habe ich eben mehr Bücher gelesen und mich weiter auf mein Kind vorbereitet. Und dann wurden aber dieser harte Bauch und diese Schmerzen im Bauch immer stärker. Und ab der 28. Schwangerschaftswoche bin ich dann stationär im Krankenhaus aufgenommen worden mit der Diagnose Polyhydramnion, also viel zu viel Fruchtwasser. Ich sah damals aus wie im 7. Monat schwanger mit Zwillingen. Und sollte eigentlich nur einen Pessachring eingesetzt bekommen und bin aber nie mehr aus dem Krankenhaus rausgekommen.
Und das war nochmal in welcher Woche oder welchem Monat?
28. In der 28. Schwangerschaftswoche. Und dann im Krankenhaus hat man dann auch festgestellt, dass Linus Duodenaladresie hat. Also dem fehlte der Durchgang zwischen Magen und Darm, weshalb er das Fruchtwasser so nicht schlucken und quasi verdauen konnte, wie normale Babys im Bauch der Mama das machen. Und deshalb hatte ich viel zu viel Fruchtwasser. Und das hat dann auch
Darf ich nachfragen, weil das jetzt zu verstehen ist für jemand, der selbst diese Phase nicht miterlebt hat, etwas schwieriger. Also ich war nie schwanger, ich hatte einen Stiefsohn mit 4,5 bekommen, also ich kenne diese Phase nicht und ich glaube, dem einen oder anderen, der jetzt zuhört oder zuschaut, könnte es ähnlich gehen. Normalerweise wird das Fruchtwasser produziert, wenn ich dich richtig verstehe, dafür, dass das Kind es aufnimmt, darüber auch ernährt wird, darüber ja auch ein Stück wieder verschwindet an Fruchtwasser.
Genau.
Und das hat eben nicht mehr stattgefunden.
Das Kind scheidet dann auch das Fruchtwasser wieder aus. Ja, also das ist so dieser innere Kreislauf.
Ist ein Kreislauf. Ja.
Genau. Ja. Ja. Und der hat bei Linus über den Darm eben nicht funktioniert.
Okay. Und das merken wir uns jetzt schon mal im Hinterkopf, weil zum Thema Darm und Linus kommen wir ja nachher nochmal zurück.
Genau.
Da weiß ich aus dem Vorgespräch, dass das ein größeres Thema ist, wo das Down-Syndrom tatsächlich mehr bei ihm ja sich niederschlägt als nur in der Optik. Die Optik, und wir können uns ja schon mal ein Foto anschauen. Wir haben hier Linus kurz nach der Geburt.
Genau.
Da sieht er noch gar nicht nach Down-Syndrom aus, hat die Augen zu und sieht wie ein ganz normales, putzmunteres, kleines Kind aus, gell?
Also es war tatsächlich auch so, dass wir haben in der Uniklinik in Homburg entbunden und dort sind ja auch immer wieder Studenten, die kommen. Und es waren dann auch Studenten am Bett von Linus und der Prof hat gefragt, ja, könnt ihr bei dem Baby irgendwas Besonderes erkennen? Mhm. Und ja, ich stand jetzt als Mutter dabei und ich glaube, das hat schon auch ein bisschen dazu geführt, dass die Studenten sehr vorsichtig waren, aber dass auf den ersten Blick jemand gesagt hätte, Linus hat das Down-Syndrom, das hat keiner gemacht tatsächlich.
Das heißt, das Kind hat hier die Augen zu, hat ganz normal so diese, diese Röte eines Babys, wo einfach die Haut gut durchblutet ist, hat irgendwas in der Nase, sieht man hier, was
ja,
ist
genau,
das? Hat er Sauerstoff gebraucht?
Genau, genau, ja. Also wir waren tatsächlich auf der Intensivstation. Mhm. Linus ist in der 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen und durch diese Duodenaladresie wäre er nicht überlebensfähig gewesen. Kam deshalb auf die Intensivstation, wurde dort dann intravenös ernährt, bis 2 Tage später die erste OP stattfand.
Also übers Blut ernährt.
Ja, genau.
Über eine Infusion wahrscheinlich.
Genau, über Infusion, genau.
Ja, das ist ja heute Gott sei Dank richtig schön möglich, auch früh geborene Kinder oder früh geholte Kinder sehr gut auch versorgen zu können in der Klinik.
Genau.
Aber du warst im Krankenhaus mit der 28. Schwangerschaftswoche?
Genau.
Und hast gesagt bekommen, du kommst hier nicht mehr raus, wir begleiten dich jetzt bis zur Geburt.
Genau.
Und du sagst trotzdem, es war eine schöne Schwangerschaft.
Ja.
Was ja ein Zeichen dafür ist, du hast, glaube ich, eine tolle Eigenschaft, viele Dinge auch anerkennen zu können, nicht zu dramatisieren, nicht schöner zu schminken, sondern einfach zu nehmen, wie sie sind.
Ja, genau. Also was hätte es mir gebracht, jetzt todunglücklich zu sein? Eigentlich hatte ich ja eine Chance. Also ich hatte die Chance, mein Kind einmal die Woche zu sehen. Denn wir haben engmaschig kontrolliert in der Klinik und ich habe einmal die Woche mein Kind auf dem Ultraschall gesehen. Und dann war es so, dass auch immer wieder Studenten auch bei den Ultraschalluntersuchungen dabei waren, die dann auch gefragt wurden, was erkennen Sie, wo sehen Sie die Nase? Dann das, was Linus hatte, nennt sich auch umgangssprachlich Double-Bubble-Syndrom. Also diese Duodenaladresie, das war dann für die Studenten auch interessant. Also wir haben auch nicht nur 2 Minuten auf mein Kind geschaut, sondern das waren lange Ultraschalle, wo viel erklärt wurde. Und dadurch konnte ich auch sehr viel lernen und ein ganz besonderes Verhältnis zu meinem Kind aufbauen.
Das heißt, man hat irgendwie schon die Verbindung intensiviert während der Schwangerschaft durch diese Zeit, die man miteinander über dieses Thema verbringt und das Kind anschauen kann. Habe ich das jetzt richtig?
Genau. Also ja. Es war auch so, dass Linus hatte einen Arbeitstitel. Linus hieß während der Schwangerschaft Emil.
Emil?
Ja. Also als klar war, dass Linus das Down-Syndrom hat, wollten wir auch darüber reden. Und wir wollten dann nicht über das Kind, das das Down-Syndrom hat, reden, sondern Emil sollte eine Verbindung geben, sollte allen in unserem Umfeld vermitteln, es ist ein Wunschkind. Dieses Kind ist von Anfang an geliebt und gewünscht. Und wir haben dann auch nach der Feindiagnostik in der 20. Schwangerschaftswoche alle unsere Freunde angerufen und haben ihnen erzählt, dass Emil das Down-Syndrom hat, dass wir uns sehr auf ihn freuen und dass wir uns wünschen, dass unsere Freunde sich auch für uns freuen können, dass wir es aber auch verstehen, wenn sie unsicher sind oder es vielleicht sogar nicht können. Aber uns war ganz wichtig, dass wir zur Geburt nur gratuliert werden.
Wie haben die Freunde reagiert und die Familienmitglieder?
Ja, sind alle geblieben. Also und meine Eltern, die wussten es ja schon ganz früh. Und das Erste, was mein Papa gesagt hat, war, dieses Kind kriegen wir auch groß.
Das macht doch Mut, ist doch schön.
Ja, total. Das war total schön. Und so war das auch. Ne? Mein Papa ist jetzt letztes Jahr leider verstorben. Aber bis zum Schluss hatten die zwei, Linus und mein Papa, ein ganz enges Verhältnis.
Das heißt auch Behinderung, wie man das ja im Volksmund generell nennt, auch Down-Syndrom gehört ja zu der Klasse der Behinderung, war nie ein Thema, sondern Linus war als Emil schon, als er den Namen noch nicht hatte, nachher als Linus in der Familie und bei den Freunden auch genauso angenommen wie jedes andere Kind auch.
Genau, ja.
Ja,
genau.
Das finde ich total schön, weil ich glaube, dass hier immer noch viele Menschen sich schwer tun durch irgendwelche Schubladen denken. Lass uns da aber nachher nochmal reinspringen. In der Klinik baust du jetzt eine besondere Beziehung auf, hast du erzählt?
Ja, vorher schon, aber dann Richtung noch viel mehr. Ja.
Noch viel mehr.
Genau. Also als Linus auf die Welt kam, kannte ich den schon. Also der sah wirklich auf den 3D-Ultraschallbildern genauso aus, wie er nachher da in dem Bettchen lag. Das, ja.
Schön.
Ja.
Wie war dann die Geburt für dich?
Die war eine Katastrophe. Also wir haben ja wirklich ganz lange geschaut, dass Linus in meinem Bauch reifen darf. Mir wurde zweimal Fruchtwasser punktiert, also beim ersten Mal 2,5 Liter und beim zweiten Mal 1,5 Liter, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie viel Fruchtwasser ich zu viel hatte. Und ja, ich war immer am Wehentropf, der die Wehen unterdrückt hat. Und dann hatte ich in der 33. Schwangerschaftswoche einen Blasenriss. Dann war klar, also die Fruchtblase hatte einen Riss. Mhm. Und dann war klar, er muss geholt werden. Und wir hatten im Vorfeld schon Gespräche mit den Chirurgen. Und damals hatte ich dann gefragt, was kann ich als Mama tun, damit Linus so gut wie möglich in das Leben startet und auch so gut wie möglich in die OP starten kann, direkt nach der Geburt. Und dann sagte der Chirurg, 2,5 Kilo, das wäre super, wenn sie das schaffen. Und dann habe ich gesagt, das schaffe ich. Und als dann in der 33. Woche dieser Riss in der Fruchtblase war, habe ich zu meinem Gynäkologen gesagt, wie schwer ist er denn jetzt? Und dann hat er gesagt, Sie haben es geschafft, Frau Ulrich. Er wird mit 2,5 auf die Welt kommen. Und dann war das eigentlich keine Frage mehr. Dann haben wir noch ein bisschen Antibiotika gegeben, damit so nichts passieren kann unter der Geburt. Und dann haben wir uns für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden. Und ja, dann fing eigentlich das Chaos an. Ich wollte dann unbedingt gerne mein Kind direkt nach der Geburt sehen, weil wir uns immer noch nicht für einen Namen entschieden hatten. Also es war klar, er heißt nicht Emil, denn Emil war nur der Arbeitstitel. Und es stand Linus und Finjas im Raum. Und wir wollten unser Kind gerne sehen, um den Namen zu vergeben. Also hatte ich mich für eine PDA entschieden. Und dann hat die Ärztin, also die hatte ich dann auch vorher angerufen und die kam dann auch zu mir und dann haben wir das besprochen und dann sagte ich, bin aber zweimal an der Wirbelsäule operiert. Anstelle der Bandscheiben habe ich Knochenstücke eingesetzt. Kann man trotzdem diese PDA machen? Und dann sagte die, ja, nee, das ist kein Problem, Sie sind ja schön schlank, dann machen wir das. Ja, und dann saß ich da auf diesem OP-Tisch und sollte meinen Rücken krumm machen. Und dann habe ich den krumm gemacht, soweit ich das kann. Und dann sagte die, das reicht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, mehr geht nicht. Und dann stach die und stach die und stach die und kam nicht dorthin, wo sie hinkommen sollte. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie dürfen mir eine Vollnarkose geben, aber Sie müssen mir versprechen, dass ich heute noch mein Kind sehe. Und Sie müssen rausgehen. Denn vor dem OP-Saal sitzen mein Mann und meine Eltern. Und wenn die hören, dass ich eine Vollnarkose bekommen habe, kriegen die Krise. Denn das wollte ich ja nie. Sie müssen jetzt zuerst da rausgehen und müssen denen sagen, dass ich damit einverstanden bin. Ja, und dann für 3 Uhr war die OP geplant oder das Kommen von Linus. Und um 4 Uhr kam er dann. Mit Vollnarkose um 10 Uhr abends hatte er seinen Namen. Um 10 Uhr abends durfte ich Linus sehen. Dann war ich wieder fit genug. Ja.
Schön.
Ja.
Dann war Linus auf der Welt.
Genau, mit 2600 Gramm.
Ja, wunderbar. Also genügend, damit er stabil durchgebracht werden konnte.
Genau.
Wie lange war der dann noch in der Klinik?
Oje, noch 6 Wochen.
Noch 6 Wochen.
Ja. Dann waren wir 14 Tage zu Hause und dann waren wir wieder 14 Tage. Also ja, das erste Jahr war schon, hatten wir schon ziemlich oft Krankenhausaufenthalte.
Ja. Jetzt zeigen wir mal nochmal ein Bild, wo man Linus schon ein bisschen älter sieht. Wie alt ist er denn hier jetzt auf deinem Arm?
Ah, ich würde sagen 1,5.
1,5 Jahre. Hier sieht man auch schon deutlich in der Optik im Gesicht das Down-Syndrom. Für jemand, der ein Down-Syndrom schon mal gesehen hat, glaube ich, auch erkennbar.
Ja.
Aber Linus ist ja optisch gar nicht so der typische Downie, wie man so salopp ab und zu mal sagt. Und,
ja, aber salopp sagen ist
liebevoll.
Nicht gut, Patrick.
Nee.
Nein,
okay.
Und es ist auch nicht liebevoll. Also ja, da streiten sich die Geister. Für mich ist Downie das schlimmste Wort, das man benutzen kann, weil mein Kind auf eine Diagnose reduziert wird und dann auch noch versüßlicht.
Ja.
Also der süße behinderte Junge mit dem Down-Syndrom. Aber das ist Linus nicht. Linus ist Linus ist Linus. Und also
Dann
ich.
bitte ich um Entschuldigung, das war
Das
nicht
ist
das, was
kein
ich damit zum
Problem.
Ausdruck bringen wollte, aber ich finde es klasse, dass wir darüber sprechen können. Was macht es mit Eltern und was macht es mit Kindern, wenn sie einen, ich sag mal, Spitznamen über die Diagnose bekommen?
Ja.
Downey ist ja ein Spitznamen über die Diagnose und nicht der
Genau.
Mensch. Man würde ja auch nicht sagen, der Saarland-Lee oder
Ja.
der Heidelberger-Lee oder wie auch
Ja,
immer,
genau.
wenn
Was
jemand
sagt
aus einer
man?
gewissen
Ja,
Gegend
ne?
kommt.
Was macht's mit dir, wenn man sagt, du Brillenschlange? Oder du
Ja, das.
Dickmops?
Und die Assoziation ist tatsächlich bei Downey für Down-Syndrom-Betroffene vergleichbar, ja?
Ja, für mich total. Also wir.
Ja.
Wir haben diese Diskussion bei uns im Verein sehr oft. Denn es gibt Eltern, die sagen, dass ich sage das liebevoll und ich sage das ja zu meinem Kind. Und ich sage dann, ja, aber wenn du es nach außen trägst, wird es so vermittelt, dass das ein Wort ist, das man sehr, weil es ja nett gemeint ist und von den Eltern auch gebraucht wird, auch benutzen darf. Und das finde ich schwierig. Ich finde eine respektvolle, achtsame Sprache sehr wichtig. Und wie gesagt, das ist eine Diagnose, die mein Sohn hat, aber es ist bestimmt nicht sein Leben und es bestimmt vor allem ihn nicht als Menschen.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade sagst, dass die Diagnose, die Krankheit, die Symptome nicht Linus bestimmen, sondern Linus trotzdem einfach Linus ist.
Genau.
An der hat gewisse Eigenschaften oder gewisse gesundheitliche, nennen wir es mal, Faktoren, mit denen man umgehen kann und muss, die ja im Grunde jeder Mensch hat, auch ohne
Genau,
Down-Syndrom.
genau so ist es. Das Einzige, was Linus besonders macht, ist, dass sein Chromosomensatz ein Chromosom mehr hat.
Wie macht sich das jetzt bei Linus bemerkbar?
Wir merken das im Alltag eigentlich sehr wenig. Also hier finde ich das Bild, das du gerade eben eingeblendet hast,
Ja,
genau,
ich
das
blende mal das Bild ein,
zeigt.
wo er auf dem Arm deines Mannes ist,
Genau.
verschmitzt schaut, im Alter
Genau.
von ungefähr eineinhalb.
Ja.
Du bist auch mit dran gekuschelt. Und es sieht aus wie eine glückliche Familie mit einfach einem kleinen Kind. Man erkennt auch das Down-Syndrom optisch überhaupt nicht, finde ich, auf diesem Bild, sondern
Genau.
einfach eine glückliche Familie.
Ja. Genau. Und das spiegelt genau Linus' Charakter wider. Ein offenes, verschmitztes, fröhliches Kind, das Leben mit allen Facetten genießt. So ist Linus. So war Linus schon als ganz, ganz kleines Baby. Ein ganz aufmerksamer, kleiner Mann, der die Herzen aller im Sturm erobert hat. Und genau so ist es heute noch.
Könnte es sein, dass es einen Unterschied gemacht hat, wie ihr mit Linus umgegangen seid, auf seinen Charakter, der sich dadurch ausprägen konnte, dass er ein normales Kind sein konnte, ganz normal, lebenslustig, offen, neugierig? Also will fragen, wenn man Kinder mit der Diagnose früh bestempelt, ihnen quasi so auf die Stirn drückt, du bist jetzt ein Downie oder du bist mit der oder der psychologischen oder Lerneinschränkung oder mit dem und dem körperlichen Handicap. Und du kriegst jetzt diesen Stempel der Diagnose quasi aufgedrückt und wirst anders behandelt als andere Kinder. Könnte das ja vielleicht mit den Kindern auch in der Entwicklung was machen, weil die dann lernen, ich bin ja gehandicapt. Könnte es bei Linus genau das Gegenteil gewesen sein, dass gerade euer offenes, natürliches Verhältnis, ihn als normales Kind anzunehmen und nicht die Krankheit in den Vordergrund zu stellen oder die Behinderung, dass es ihm ermöglicht hat, neugieriger, offener, lebensfroher eben auch selbst damit umgehen zu können.
Also ich glaube, dass es schon entscheidend dazu beigetragen hat, dass Linus heute so ist, wie er ist. Ja, Linus war geliebt von Anfang an, von jedem, von seinem ganzen Umfeld. Keiner hat die Diagnose in den Vordergrund gestellt. Jeder hat immer nur Linus gesehen. Das Down-Syndrom hat viele Facetten. Ja, also jetzt kann man auch sagen, die geistige Beeinträchtigung vom Linus ist nicht arg groß. Ja, Man weiß es nicht, ne? Dann müsste ich ihn wahrscheinlich in eine Studie geben. Aber ich glaube schon, dass ein positives soziales Umfeld mit Kindern ganz viel macht. Ja.
Magst du uns mal erzählen, was Down-Syndrom denn gewöhnlich für Symptome mit sich bringt, für Erkrankungsfelder mit sich bringt? Und was jetzt davon bei Linus zutrifft, weil du hattest ja gerade auch davon gesprochen, Down-Syndrom ist sehr vielfältig, aber Linus ist ja im Speziellen nochmal einfach Linus. Also was ist so generell Down-Syndrom und was ist speziell jetzt bei Linus ausgeprägt?
Ach, ich glaube so generell Down-Syndrom kann man heute gerne mal sagen, beziehungsweise ich tue mir damit schwer, ja, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der die Diversität großgeschrieben wird und es ist egal mittlerweile oder es sollte egal sein, welche Hautfarbe, welche Augenform und welche Lippenformen wir haben und wie unsere Haare aussehen. Aber ja, die optischen Merkmale von Menschen mit Down-Syndrom ist oft, dass sie diese mandelförmigen Augen haben, dass ihr Gesicht etwas runder ist, dass sie kleinere Nasen haben. Dann gibt es die Vier-Finger-Furche, die aber gar nicht alle Menschen mit Down-Syndrom haben. Linus hat die auch nicht. Und die Zehensandalen, das heißt, dass die große Zehe ein bisschen mehr absteht bei den Füßen. Das ist bei Linus jetzt auch überhaupt nicht ausgeprägt. Und sie sind generell etwas kleiner. Das sind so die optischen Merkmale. Dann spricht man davon, dass Menschen mit Down-Syndrom sich etwas schwerer tun, das Sprechen zu erlernen. Das ist bei Linus jetzt gar nicht so. Der spricht wie wir alle, wie ein Wasserfall und auch sehr deutlich, so dass man ihn sehr gut verstehen kann. Sie sind... Da man sagt Menschen mit Down-Syndrom nach, dass sie beim Lernen langsamer sind, dass sie etwas träger sind. Und was aber definitiv da ist, ist eine gewisse Muskelhypotonie. Also diese normale Anspannung, die wir im Körper haben oder sehr viele Menschen von uns, die ist bei Menschen mit Down-Syndrom nicht so stark ausgeprägt. Also die sind einfach ein bisschen weicher und die müssen sich, ich sag immer, 10-mal mehr anstrengen, bis sie das erreichen, was wir erreichen körperlich.
Können die das über Krafttraining wieder wegmachen oder bleibt eben einfach die Anspannung immer ein bisschen hinter dem des anderen Menschen, der eben einen anderen Chromosomensatz hat?
Also unsere Logopädin zum Beispiel, die sagt immer, auch mein Muskeltonus ist nicht so stark wie der von anderen Menschen und nein, diese Muskelhypotonie, die bleibt, man kann aber sehr gut gegensteuern, eben durch Sport, durch ständige Bewegung, ja, durch Training der Muskulatur, ja. Genau.
Mhm. Wie ist es jetzt mit den anderen Einschränkungen? Wir haben ja eben schon mal ganz kurz den Darm auch erwähnt.
Ja.
Und du hast es auch erzählt, dass Linus nach der Geburt ja nur ganz kurz zu Hause war und dann du gemeinsam mit ihm und deinem Mann auch nochmal in die Klinik seid.
Genau, also wir waren tatsächlich nach der Geburt gar nicht zu Hause. Wir waren nach der Geburt 6 Wochen noch im Krankenhaus. Also Linus kam auf Intensiv und wurde dann 2 Tage nach seiner Geburt zum ersten Mal operiert. Da wurde diese Duodenalatresie operiert, die verhältnismäßig öfter bei Kindern mit Down-Syndrom auftritt als bei Kindern mit normalem Chromosomensatz.
Und das ist diese Problematik mit dem Darm, von dem wir eben auch gesprochen haben, dass er das Fruchtwasser nicht ordentlich verstoffwechselt hat.
Genau. Ne, also er konnte quasi nicht schlucken. Also das, was er geschluckt hat, kam dann nicht durch den Darm durch, weil der Verschluss zwischen Magen und Darm da war. Also es gibt bestimmte gesundheitliche Problematiken, die bei Kindern mit Down-Syndrom verhältnismäßig öfter auftreten. Das ist zum Beispiel Herzfehler. Viele Kinder mit Down-Syndrom müssen am Herzen operiert werden. Dann gibt es diese Darmproblematiken, also Morbus Hirschsprung ist eine Darmerkrankung, da wachsen die Ganglienzellen, die für die Kontraktion des Darms zuständig ist, nicht bis zum Schluss durch. Das heißt, ein Teil des Darms bis zum Enddarm ist dann außer Funktion. Und auch diese Duodenalatresie ist was, was Kinder mit Down-Syndrom öfter haben, oder auch Erkrankungen wie Zöliakie. Ja, aber das alles sind auch Erkrankungen, die durchaus bei Kindern mit 46er Chromosomensatz auftreten können. Ja, Linus hat einen dicken Batzen abbekommen. Also nach dieser Duodenalatresie erfolgte dann der Nahrungsaufbau mit 2 Millilitern einmal die Stunde. Und
2 Milliliter pro Stunde. Also wir dürfen uns vorstellen, so eine kleine Spritze, die man normal verwendet für einfach mal so ein bisschen Medizin irgendwie vielleicht in eine Braunüle reinzuspritzen, die wird noch nicht mal gefüllt, sondern ist vielleicht ein Drittel gefüllt. Und
ja, das war so bisschen am Anfang so gefühlt 2 Schmatzer. Ja?
Gefühlt 2 Schmatzer.
Genau. Und selbst das gestaltete sich am Anfang als echt schwierig. Ja, also wir haben jeden Milliliter gefeiert, jeden. Also Linus hatte am Anfang auch eine Magensonde liegen und musste dann über die Magensonde ernährt werden. Ja, wir haben gefühlt jeden Sauger ausprobiert, den man ausprobieren konnte, bis wir einen gefunden haben, wo er ein bisschen dran gesaugt hat. Und man hat aber ziemlich schnell festgestellt, dass nicht das Saugen an sich, was ja auch durch die orofasziale Dysfunktion nennt sich das, also diese Muskelhypotonie rund um den Mund bei Kindern mit Down-Syndrom sich oft als schwierig gestaltet am Anfang, dass das gar nicht die alleinige Problematik war, sondern man hatte schon ziemlich schnell die Befürchtung, dass der Darm nicht richtig funktioniert. Und trotzdem haben wir eben immer versucht, diese Nahrung aufzubauen, damit wir auch von dieser Flüssignahrung über das Blut wegkommen. Aber wir hatten, also als Eltern hatten wir kein gutes Gefühl. Ich habe zu meinem Mann gesagt, mir kommt es vor, als stopfe ich Linus wie eine Weihnachtsgans. Und leider hat sich mein Gefühl dann auch zur Wirklichkeit herauskristallisiert, denn Linus hatte an Weihnachten 2018 eine starke Sepsis. Also eine Blutvergiftung aufgrund eines Megakolons. Der ganze Stuhl hat sich im Dickdarm gesammelt. Der Dickdarm ist so dick geworden, dass der Stuhl quasi durch den Dickdarm ausgetreten ist und zu dieser Sepsis geführt hat.
Ausgetreten in den Körper.
Genau, in den Körper. Und da war dann ziemlich schnell klar oder stand ziemlich schnell die Verdachtsdiagnose Morbus Hirschsprung im Raum. Ja.
Was ist Morbus Hirschsprung?
Sprung, genau.
Hirschsprung heißt es, ja?
Genau, Morbus Hirschsprung, genau. Das ist diese Erkrankung, wo die Ganglienzellen nicht bis zum Schluss wachsen. Also das kann schon im Dünndarm passieren, oft meist aber erst im Dickdarm. Dann ist der Dickdarm ohne Funktion und der Stuhl sammelt sich dort. Ja, weil wenn der Dickdarm ohne Funktion ist, ist er ganz dünn und kann sich nicht weiten durch diese Muskelkontraktionen. Ja. Ja, der Darm wurde dann ausgeräumt und man hat Linus wieder antibiotisch versorgt. Er hat sich sehr schnell sehr gut erholt. Und um festzustellen, ob Morbus Hirschsprung wirklich da ist, muss eine Stufenbiopsie vom Darm gemacht werden. Das heißt erneute OP. Wir hatten dann aber Möglichkeiten, diesen Darm immer zu entleeren. Das wurde uns als Eltern gezeigt und als Linus dann nach 4 Wochen geschafft hatte, so viel zu trinken, dass man uns entlassen konnte, haben wir mit den Ärzten besprochen, erstmal nach Hause zu gehen und mal ein bisschen Alltag zu leben, aber sofort nochmal in die Klinik zu kommen, wenn wir merken, Linus geht's nicht gut. Und dann geplant, an diese Stufenbiopsie zu gehen, an diese zweite OP. Ja, das hat leider nur 14 Tage funktioniert. Nach 14 Tagen hat Linus eine zweite Sepsis bekommen, also nochmal Hochfieber. Und ja, dann sind wir sofort wieder in die Klinik und haben mit den Chirurgen quasi eine geplante Not-OP vereinbart. Dann wurde Linus Darm, also mit einem Bauchschnitt, Linus Darm ausgeräumt, die Stufenbiopsie gemacht und man hat einen künstlichen Darmausgang gelegt, sodass wir einfach Ruhe bekommen.
Wie alt war Linus zu dieser Zeit?
Ja, dann 3 Monate alt.
Mhm.
Ja. Und dieser künstliche Darmausgang hat uns mal kurz schockiert. Denn darüber spricht niemand. Das ist ein Tabuthema. Und wir, also das Erste, was ich den Chirurgen gefragt habe, ist, wir haben eine Katze. Müssen wir jetzt die Katze abgeben? Und dann hat der Chirurg mich angeguckt, hat gelacht und hat gesagt, Frau Ulrich, was kommt denn aus diesem Stoma raus? Also Stoma nennt sich dieser künstliche Darmausgang. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, ja, okay, alles klar. Da kommt Stuhlgang raus. Nein, muss also nicht steril sein, kann gar nicht steril sein. Also wir können unsere Katze behalten.
Ah, also du hattest überlegt, ob die Katze nicht zu unhygienisch in der Umgebung von Linus ist und darüber vielleicht was in den Körper wieder eindringen könnte.
Genau, ja.
Jetzt verstehe ich.
Ja.
Na,
also ein Kind gehört auf den Boden. Jetzt ist aber diese Katze immer auf dem Boden. Ja.
Okay.
So.
Und das Kind krabbelt auf dem Boden oder liegt auf dem Boden mit der Katze gemeinsam, hat einen künstlichen Darmausgang.
Genau.
Das heißt, irgendwo gibt es so eine Öffnung an der Seite des Körpers. Da ist ein Beutel dran und da geht der Darmausfluss quasi in den Beutel statt über den After nach außen.
Genau, ja.
Nicht in die Windel, sondern in den Beutel.
Genau. Und letztlich war Patrick genau das, was super war.
Ja.
Wir hatten nämlich nie eine vollgeschissene Windel. Wir hatten diesen Beutel und wenn der voll war, haben wir einen neuen Beutel draufgeklebt.
Jetzt weiß ich, dass ganz viele Eltern oder Eltern, die schon älter sind, die das schon hinter sich haben, jetzt sagen, Mensch, hätte ich mir das so gewünscht, dass es nicht mehr so stinkt, wenn ich mein Kind die Windel wechseln muss.
Genau.
Aber euch hat es zunächst mal geschockt. Was
macht
denn so ein künstlicher Darmausgang mit Eltern?
Ja, nix. Also das ist genauso wie die
aber was macht's emotional mit euch?
Ja.
Ja, ja.
Also kurz waren wir geschockt und dann, wir sind sehr zupackend und sehr anpackend. Ja, also wir haben uns dann sofort zeigen lassen, wie man diesen Beutel klebt, wie man diese Platte klebt, wie man mit diesem künstlichen Darmausgang umgeht. Und das war für uns irgendwie dann, ja, Alltag. Also, ja, der war dann da. Und das war gut so. Und das war auch tatsächlich gut so, denn 2 Monate später waren wir mit Linus in unserem ersten Skiurlaub und da habe ich in der Après-Ski-Kneipe unterm Tisch schnell den Beutel gewechselt. Hat keiner mitbekommen.
Da haben wir übrigens auch ein schönes Bild. Linus fährt Ski wie alle anderen Kinder auch. Und unter dem Helm weiß man auch nicht, dass der Down-Syndrom hat, sondern das ist einfach Linus.
Genau.
Und hier sehen wir Linus, wie er sich ja freut mit einem roten Helm auf kleinen Minischieren auf dem Berg stehend. Wo seid ihr hier?
Genau, also da steht Linus vom Gigijoch in Sölden. Das ist unsere zweite Skiheimat. Und tatsächlich fährt Linus jetzt seit 7 Jahren mit uns in Skiurlaub. Immer nach Sölden, immer ans Gigijoch. Und jeder kennt ihn dort. Also wir brauchen auch überhaupt gar keine Angst zu haben, dass irgendwie das Linus mal verloren geht. Ja, er kennt sich dort aus. Die Bedienungen kennen ihn dort, begrüßen ihn auch. Das Liftpersonal kennt ihn. Und Linus ist mittlerweile auch schon so eigenständig, dass er von unserem Skidepot bis hoch zum Schirm alleine geht.
Also wie alle anderen Kinder auch, aber was ich raushöre ist, Linus ist jetzt wie alt nochmal? Sag's uns.
Sieben.
Sieben?
Ja.
Er ist schon sehr viel selbstständiger, würde ich sagen, als viele andere in seinem Alter. Kann das sein?
Ach, ich glaube, er ist genauso wie alle anderen auch in dem Alter. Er ist herzlich, frech, neugierig, mutig und in diesem, ich kann das alleine, ich bin ja schon groß, Drang. Ja.
Merkt man in seinem Verhalten, dass er Down-Syndrom hat? Oder ist es für ihn einfach so, dass er normales Kind ist in seinen Augen?
Er ist normales Kind. Also
meine ich ja sowieso, dass er ein normales Kind ist, wenn ich dir richtig zuhöre. Bitte nicht falsch verstehen.
Nee,
aber lebt er mit Einschränkung oder lebt er einfach ein hundsgewöhnliches Leben wie alle anderen auch, die ihre Pros und Kontras im Leben haben?
Genau. Also der lebt ein stinknormales Kinderleben. Und so sieht er sich auch. Er sieht sich als ganz normal. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben wahnsinniges Glück. Wir haben ein Umfeld, das Linus schon immer gewollt hat. Also der Kindergarten hat sich quasi um Linus beworben. Ich habe dorthin angerufen, habe gesagt, ich würde Linus gern zu euch geben. Linus ist mit dem Down-Syndrom geboren. Und dann hat die damalige Leiterin gesagt, ach, Frau Ulrich, das ist überhaupt gar kein Problem. Kommen Sie doch gerne mal und dann sprechen wir gemeinsam darüber. Und wir kamen zum ersten Gespräch und ich sollte Linus mitbringen, dass Sie Linus auch schon kennenlernen. Und dann habe ich Linus mitgebracht und die hatten sich schon ganz viele Gedanken im Team gemacht. Die hatten gelesen, wie man den Alltag von Kindern mit Down-Syndrom besser gestalten kann. Und so hatten die sich zum Beispiel überlegt, dass sie im Krippenbereich eine altersübergreifende Gruppe haben, wo Linus die Möglichkeit hätte, von der Krippenzeit bis Eintritt in die Schule eine gleiche Bezugsperson zu haben, wenn er das braucht. Und haben dann gesagt, sie würden empfehlen, das erstmal so zu machen, aber sie würden mit uns immer wieder Gespräche führen und dann würden wir ja schauen, wie das klappt. Und das fand ich ganz toll. Also die hatten richtig Lust auf Linus und das hat man auch immer gemerkt. Die standen in sehr engem Austausch mit uns. Linus kam ja dorthin mit 1,5, gerade in der Corona-Zeit und hat ja dort das Laufen gelernt. Ja, Linus konnte noch nicht laufen, als er in die Krippe kam. Und wir sind auch zuerst mal ohne eine zusätzliche Kraft dorthin. Die haben gesagt, ja, jedes Kind in der Krippe hat zusätzlichen Förderbedarf. Wir schauen jetzt, welche Bedürfnisse Linus hat. Und wenn wir merken, dass wir den Bedürfnissen nicht gerecht werden können, kommen wir auf sie zu. Und das so lebt Linus mit. Also Linus geht ins Kinderturnen, in die musikalische Früherziehung. Ich ging mit dem ins normale PKIP. Musikgarten. Also er war immer schon nur unter Kindern. Ja, also wir haben ihn auch nie ausgesondert.
Also er war auch nie in speziellen Behindertengruppen, sondern immer integriert in einen ganz gewöhnlichen Kinderalltag.
Genau, ja.
Also und hier sehen wir jetzt Linus auch auf dem Trampolin, in so einem Trampolini im Urlaub.
Ja, genau.
Ganz normal springend
und
Entschuldigung für die Formulierung, frech, fröhlich.
Genau. Genauso ist. Also wie ihr seht, streckt er auch hier gerade die Zunge raus. Das ist, oft zeigt er einfach gerne, wie frech er ist.
Wie alle Kinder, glaube ich, oder viele Kinder.
Genau. Genau.
Und Bob der Baumeister ist auch dabei. Hier sehen wir ein Bild, wo er wahrscheinlich euch dann irgendwie hilft, was aus Holz zu bauen. Und Arbeitswerkzeug, Fahrradhelm, wie jedes andere Kind auch in der Hand hat, den Fahrradhelm auf hat, ein Dreieck,
ein Winkel, genau.
In der Hand hat, der Akkuschrauber liegt neben ihm auf dem Boden.
Ja.
Hilft er deinem Mann regelmäßig?
Genau, mein Mann ist Dachdecker und Linus ist schon so getrimmt, dass er auch Dachdecker werden möchte. Also er möchte irgendwann mal die Arbeit vom Papa machen. Und auch wenn mein Mann mal krank ist oder so, sagt der Papa, das ist überhaupt gar kein Problem. Setz dich auf die Couch, ruh dich aus, ich gehe für dich arbeiten.
Papa, ich gehe für dich arbeiten. Schön, das mit 7.
Ja.
Das wünscht man sich doch als Papa, oder?
Ja.
Ein Sohn, der sagt, das will ich auch. Du bist für mich der kleine Hero, das Vorbild. Ne?
Genau, ja.
Schön. Wie war es jetzt nach der Krippe im Kindergarten und wie ist es jetzt im Grundschulbereich? Ist Linus auch hier integriert in was auch immer normal ist, aber in gewöhnliche Kinderstrukturen oder kriegt er eine besondere Betreuung oder muss er sogar in eine besondere gehandicapten Einrichtung oder Sonderschulpädagogik? Wie läuft es jetzt mit Linus weiter nach der Krippe?
Also Linus ist nicht in dieser altersübergreifenden Gruppe geblieben, denn irgendwann hat man festgestellt, dass er jetzt doch für den richtigen Kindergartenbereich ist. Er es sehr gut schafft, in großen Gruppen unterzukommen und sich dort auch seinen Platz zu erkämpfen. Und um ihn zu fördern, sind wir dann aus dieser altersübergreifenden Gruppe richtig in den Kindergartenbereich gewechselt. Dort ist Linus in der Forscherzentrale und ist ganz stolz, ein kleiner Forscher zu sein.
Forscherzentrale, ja. Ist das der Name dieser Kindergartengruppe?
Genau, ja.
Ja, schön.
Und jetzt ist er in seinem letzten Kindergartenjahr. Jetzt ist er ABC-Kind, ein besonderes Kind sozusagen, mit allen ABC-Kindern auch. Die machen besondere Sachen, die dürfen besondere Spiele spielen. Und das beschäftigt ihn jetzt schon sehr. Also er merkt, es geht in neue Sphären. Und er fragt dann auch schon zu Hause, ne? Warst du gerne in der Schule? Hat dir die Schule gefallen? Wie ist die Schule? Und
er wird dieses Jahr eingeschult?
Genau, er wird dieses Jahr eingeschult.
Steht jetzt an.
Und wir, also so gerne ich Inklusion im Kindergartenbereich gemacht habe, so sehr hatte ich Angst vor Inklusion im Schulbereich und hatte mir für Linus gemeinsam mit meinem Mann schon überlegt, dass wir ihn lieber an einer Förderschule Lernen anmelden würden. Ja, und dann kam Linus nach Hause und sagte, also Mama, ich gehe mit meinen Freunden aus dem Kindergarten in die Grundschule. Jetzt ist die Grundschule bei uns ums Eck. Wir nutzen die Grundschule auch als unseren Spielplatz und treffen uns dort oft am Wochenende mit den Kindern aus der Nachbarschaft, um zu turnen, Rad zu fahren, Roller zu fahren. Also er kennt die Grundschule und für ihn gab es keine Diskussion oder überhaupt gar Nachdenken darüber, dass er dort nicht hingeht. Und dann habe ich in der Grundschule eine Mail geschrieben, weil ich ein Jahr vorher, als ich die Rückstellung beantragt habe, mit dem Konrektor gesprochen hatte und zu dem gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall kommt Linus zu euch auf die Grundschule. Das Inklusion im Schulbereich kann ich mir gar nicht vorstellen. Linus wird auf die Förderschule L gehen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt muss ich dorthin anrufen. Und dann dachte ich, ach komm, ich schreibe eine Mail. Und dann habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin die, die das ausgeschlossen hatte. Aber mein Kind kam nach Hause und wünscht sich gerne, mit seinen Freunden aus dem Kindergarten in die Grundschule zu gehen. Sollen wir uns nicht mal treffen und darüber reden? Ihr könnt dann auch mal schauen, ob das für euch überhaupt in Frage kommt. Ihr könnt Linus kennenlernen in einer Gesprächsrunde. Und dann können wir gemeinsam überlegen, wie wir den Eintritt in die Schule für alle bestmöglichst vorbereiten. Und darauf hat die Schule sich eingelassen und hatte auch schon ganz viele Ideen. Hat auch schon überlegt, wie man das mit der Schulbegleitung macht, wie man das mit der Ganztagsbetreuung am besten gewährleisten kann, was getan werden muss, um die Ängste der anderen Eltern ernst zu nehmen und die auch zu zerstreuen. Ja, und dann haben wir lose Gesprächstermine vereinbart und der nächste ist jetzt bald nochmal vor den Osterferien und dort werden wir dann weitere konkrete Maßnahmen treffen, um den Schuleintritt nach den Sommerferien vorzubereiten.
Das heißt, die Schule hat mit euch gemeinsam Gesprächstermine vereinbart, um das vorzubereiten, was für Linus nach den großen Ferien ansteht.
Genau.
Ist das denn normal? Also ich höre, in der Gesellschaft viel von Lehrern, die an ihrem Limit arbeiten, die sehr, sehr gefordert und überfordert häufig sind durch die Klassengrößen, durch die Anzahl der Inklusionsbedürfnisse, verschiedene Sprachen, Kulturen, Handicaps, Lernfortschritte. Also ein riesen Paket zu schultern haben, genau, seit Jahren zunehmend. Und du erzählst jetzt von der Krippe, vom Kindergarten und von der Schule, von Pädagogen, die sich wahnsinnig viele Mühe gegeben haben, die wahnsinnig viel Zeit und auch Kreativität integriert haben in diesen Prozess, um für Linus ein bestmögliches normales Kindsein zu ermöglichen.
Genau.
Das ist großartig.
Ja, also ich weiß, dass wir eine Ausnahme sind und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, ein solches Umfeld zu haben. Ja, also es gerade steht ja jetzt wirklich nochmal so Schule, Schuleintritt an und in unserer Bubble, Instagram oder auch in unserem Selbsthilfeverein für Menschen mit Down-Syndrom ist es so, dass sehr, sehr viele mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, mit Ablehnung zu kämpfen haben. Also ich habe gestern mit einer Mutter gesprochen, da sagte wirklich die Rektorin, sowas nehmen wir an unserer Schule nicht. Also das
sowas nehmen wir nicht, heißt, ein Kind mit Down-Syndrom nehmen wir an unserer Schule nicht an.
Ja, also schon sowas zu sagen. Also diese, das ist eine Entmenschlichung. Wir Eltern mit behinderten Kindern müssen ja sowieso schon immer kämpfen, ja, gegen das System, für jede Förderung, die wir unseren Kindern geben möchten. Und dann noch solch einen Ausspruch zu hören, obwohl Inklusion eigentlich ein Menschenrecht ist, ist echt bitter. Und deshalb weiß ich, wie privilegiert wir sind und welches Glück wir haben, in unserem Umfeld nicht auf Gegenwehr zu stoßen, sondern auf Akzeptanz, auf Respekt und auf einen absoluten Willen, mit uns gemeinsam den Weg, den inklusiven Weg zu gehen. Wir wissen nicht, ob es funktionieren wird. Ich habe wahnsinnige Angst, dass Linus, wenn er merkt, dass er zu den Schwächeren gehört, die Lust am Lernen verliert. Und er wird zu den Schwächeren gehören. Also Linus ist pfiffig, er ist fit, er ist wahnsinnig fit für ein Kind mit Down-Syndrom. Aber er wird immer ein schwacher Schüler bleiben.
Hat er Lernschwierigkeiten? Also
ja.
Ist er in der Entwicklung im Lernen etwas zurückgesetzt gegenüber anderen Kindern? Anderen im Sinne von nicht Down-Syndrom betroffen?
Ja. Also ja, es ist schon, also es ist schwierig, ja, weil Linus wirklich wahnsinnig fit ist. Aber ja, schon, man muss mit Linus anders sprechen. Und ich glaube, das ist das, was wir schon immer gemacht haben, weshalb Linus so fit ist. Wir haben uns sehr darum bemüht, dass ich spreche keine leichte Sprache, aber ich glaube, dass wir es geschafft haben, mit Linus eine einfache Sprache zu sprechen. Also konkret so zu reden, dass er verstehen kann, was wir meinen. Und das hat Linus sehr geholfen. Also zum Beispiel, als wir jetzt in der Schuleingangsuntersuchung waren, habe ich gesagt, bitte testet mein Kind, denn er kann alle Buchstaben, er rechnet im Zehnerraum Plus und Minus, er hat ein total gutes Mengenverständnis, bitte testet ihn. Und da ist mir schon aufgefallen, die haben Plattdeutsch mit ihm geredet, also Saarländisch mit ihm geredet, das war schon mal eine Schwierigkeit, weil wir versuchen, mit ihm Hochdeutsch zu reden. Und die zweite Schwierigkeit war, dass es ein normaler Satz war, ohne stark zu betonen. Und wir betonen sehr stark, wenn er Dinge ausführen soll. Und da ist mir schon aufgefallen, dass wenn ich ihm gesagt habe, was er machen soll, er das viel schneller verstanden hat, wie wenn die Aufforderung von der zu testenden Person kam. Jetzt war das total nett, dass sie mich als Mutter zugelassen hatten und ich das auch ihm nochmal erklären durfte. Aber so hat er alle Aufgaben umgesetzt und hat wahnsinnig gut abgeschlossen.
Verstehe ich richtig? Kommunikativ brauche einfach das, was gewöhnlich wir als Transfer hinbekommen in unserem Kopf, aus den verschiedenen Dialekten, aus den verschiedenen Worten oder Betonungen, uns das rauszuziehen und auch zu verstehen, zu verarbeiten in unserem Kopf. Da brauche er einfach ein bisschen länger oder verschiedene Synapsen sind nicht so ganz geschaltet, sodass er eine besondere Betonung und Hilfe in der Kommunikation braucht, um es genauso verstehen zu können, aber dann die gleichen Aufgaben bewerkstelligen kann und dann wieder ganz normales Kind ist.
Genau. Ja, also ich würde es schon so sagen, dass es, also Linus hat zum Beispiel sehr lange gebraucht, bis er Aufforderungen verstanden hat, die für die ganze Gruppe waren. Es gibt gewisse Dinge, die für Linus schwerer zu erfassen sind. Als er noch ganz klein war, habe ich immer gesagt, zählt im Geiste bis 10 und erst dann wiederholt ihr Dinge nach einer Aufforderung. Na, oder so, wenn die versucht haben, im Kindergarten mit Linus zu spielen und er hat nicht sofort nach dem Auto gegriffen, dann wollten die das Auto schon wegmachen und einen Ball hinlegen. Und dann habe ich gesagt, nee, wartet mal, zählt innerlich immer bis 10. Und so habe ich das am Anfang auch gemacht. Also das braucht man heute nicht mehr. Ja? Ich sag zu Linus, bitte geh mir mal Toilettenpapier holen. Und dann geht der das Toilettenpapier holen und bringt's mir. Ja, aber ich glaube, das hat viel Förderung gebraucht, bis er Dinge mittlerweile so schnell umsetzen kann.
Das ist generell, glaube ich, eine Stärke von dir und deinem Mann, eurer Intuition zu vertrauen. Und jetzt weiß ich ja aus dem Vorgespräch schon von einer Geschichte, auf die ich gerne zu sprechen kommen möchte, eurer Intuition zu vertrauen und Linus auch Zeit zu geben. Ihr habt Linus auch Zeit gegeben, mit seiner Darmproblematik länger auf dem Töpfchen sitzen zu bleiben, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Und wieder aller Ungeduld, die menschlich gewesen wäre, das Kind dann irgendwie dem zu helfen, das vom Töpfchen wegzunehmen, wieder draufzusetzen. Du hast es geschafft, die Geduld aufzubringen, Linus bis zu einer halben Stunde auf dem Töpfchen zu lassen, solange er selbst auch in Ruhe da saß und sich selbst entleeren konnte. Wie war das damals?
Also dazu muss ich dann sagen, diese Morbus-Hirsch-Sprung bedarf noch einer OP. Und zwar wird dann der Darm entfernt, der keine Funktion hat. Dadurch fehlt die Kommunikation zwischen Darm und Hirn, die wir haben. Bei uns läuft der Stuhlgang in so einen Sack. Dieser Sack signalisiert unserem Gehirn, du musst gleich auf Toilette. Und dann gehen wir. Bei Linus fehlt diese Kommunikation. Also der merkt lediglich, wenn der Stuhl an seinen Schließmuskel drückt, dass er auf Toilette muss. Das ist eine, Morbus-Hirsch-Sprung ist eine Erkrankung, die ist auch bei Kindern mit einem 46er Chromosomensatz eine wirklich üble Geschichte. Und oft werden die Kinder generell erst später sauber, weil das ja trainiert sein muss. Ja, so lange anhalten zu können, um dann auf Toilette zu gehen. Und unser Chirurg sagte uns damals, Kinder mit einem 46er Chromosomensatz werden oft erst vorm Grundschulalter richtig sauber und Kinder mit Down-Syndrom oft erst im Teenageralter. Und dann habe ich damals schon zu unserem Chirurgen gesagt, also falls Linus bei Eintritt in die Grundschule noch nicht sauber sein sollte, kriegt er wieder ein Stoma. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das traue ich Ihnen zu, Frau Ulrich. Da habe ich gesagt, ja, das ist auch mein voller Ernst. Ich möchte nicht, dass mein Kind Stinkdarm genannt wird, wenn er in die Grundschule kommt. Aber das wird nicht passieren. Linus wird vorher sauber werden.
Das hast du gesagt? Ja. Gewusst, gefühlt?
Ja. Und das haben wir dann noch umgesetzt. Also ich glaube schon, dass auch Corona uns in die Karten gespielt hat. Corona war eben eine Zeit, wo du sehr viel zu Hause warst. Und ich war auch, habe 10 Stunden gearbeitet, also 10 Stunden in Elternzeit, ja. Und das dann noch von zu Hause aus. Und dann waren wir gerade in Quarantäne, als Linus sich zum ersten Mal auf seine kleine Toilette gesetzt hat. Also wir hatten schon ganz lange eine kleine Toilette neben der großen Toilette stehen und Linus kam immer überall hin mit. Also wenn ich auf Toilette saß, lag der im Bad rum. Und dann hat er sich an seinem zweiten Geburtstag von alleine auf Toilette gesetzt. Und dann habe ich gesagt, aber Linus, angezogen kannst du dich nicht auf Toilette setzen. Dafür muss man nackig sein. Und habe ihn ausgezogen. Und dann saß er da auf Toilette und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du Pipi machen. Und dann kam aber nichts, weil es mittendrin war. Und dann dachte ich, okay, wenn er sich jetzt von alleine auf Toilette setzt, probieren wir mal klassisches Töpfchentraining. Also vorm Schlafen, nach dem Schlafen, vorm Schlafen, nach dem Schlafen. Und nach 3 Tagen hat Linus nicht mehr in die Windel gemacht, sondern hat immer, wenn ich ihn auf Toilette gesetzt habe, vorm Schlafen, nach dem Schlafen, Pipi gemacht und auch Stuhlgang gemacht. Und ich glaube, Linus wurde so schnell trocken, weil wir diese Vorgeschichte mit Morbus Hirschsprung hatten. Im November 2020 war quasi dieser Tag, an dem Linus sich zum ersten Mal von alleine auf Toilette gesetzt hat. Und im Mai 2020 haben wir das Stoma zurückverlegen lassen. Und nach dieser Rückverlegung kam ja zum ersten Mal Stuhlgang an den Popo. Und dieser Popo war nach 4 Wochen rohes Fleisch. Und also wir haben alles gemacht, um diesen Popo irgendwie nochmal in den Griff zu bekommen. Aber der war immer anfällig. Je nachdem, wie scharf der Stuhlgang war, war da nochmal eine wunde Stelle. Wenn man auch nicht schnell genug die Windel gewechselt hat. Und ich glaube, das hat Linus gemerkt, dass wenn er den Stuhlgang auf dem Töpfchen hat, tut der Popo nicht so weh. Und das war, glaube ich, unser ganz großes Glück. Und irgendwann hat Linus angefangen, dass er nicht mehr auf Toilette wollte, wenn ich ihn draufgesetzt habe, sondern er wollte bestimmen. Das war dann nochmal eine ganz neue Herausforderung, denn der konnte bis dahin wenig sprechen und nicht laufen. Das heißt, er konnte nicht alleine auf Toilette gehen. Und dann haben wir mit ihm ausgemacht, dass er Kaka macht. Kaka.
Und das heißt, du fasst dir gerade an die Nase.
Er
und
sollte
machst
sich
so ein
an
Geräusch, Kaka.
Genau, er sollte sich an die Nase fassen und Kaka sagen. Das hat auch echt tatsächlich funktioniert, ja. Also wir hatten wenig Unfälle und haben irgendwann das auch im Kindergarten gesagt. Er braucht jetzt keine Windel mehr. Er sagt euch das. Und wir hatten auch im Kindergarten sehr wenig Unfälle. Und dann hat Linus irgendwann angefangen und wollte nicht mehr von Toilette runter. Weil wir jetzt ja wussten, dass er Morbus Hirschsprung hat und dass der Stuhlgang sich auch mal versetzt absetzen kann und wir Zeit hatten, weil Corona war und ich noch in Elternzeit war, haben wir uns die Zeit genommen, weil wir wollten, dass Linus auch Körpergefühl lernt. Und tatsächlich kam irgendwann immer noch ein Stück Stuhlgang. Und dann hat er auch gesagt, fertig. Oder hat so, ja, so holt
mich runter.
Die
Arme ausgebreitet, holt
genau.
mich runter. Ja?
Ja. 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 Also mein Mann sagt immer, du erzählst das so, als wäre das eine Sache von 10 Tagen gewesen. Eigentlich haben wir das 2 Jahre gemacht, dass wir da auf Toilette saßen im Badezimmer und haben gesungen. Weil wir natürlich auch nicht Linus mit dem Tablet da hinsetzen wollten, ja. Also wir lachen heute immer noch, weil ein Lied davon war, ein großer, ein runder, ein roter Luftballon.
Ja. Und so habt ihr Kinderlieder mit ihm gesungen, dass er bei Laune bleibt, nicht abgestimmt,
ja,
mit dem Tablet einfach am Daddeln ist.
Genau, genau, ja.
Und irgendwann nach 20 Minuten, halbe Stunde, nach gefühlter Ewigkeit, glaube ich, für Eltern sagt, fertig, nimm mich
genau.
bitte von der Toilette wieder runter.
Genau. Es ging auch mal schnell, ja. Also es ging auch mal schnell. Es war wirklich, also Linus hat in dieser Zeit gelernt, auf seinen Körper zu hören. Und das bringt uns heute noch ganz viel weiter.
Das heißt, er hat ein besonderes Körpergefühl gelernt, was vielleicht Kinder, die eben diese Problematik mit dem Darm nicht haben, nicht so schnell für sich lernen.
Ja, und auch nicht brauchen unbedingt.
Nicht brauchen.
Mhm. Na, das ist ja, also es ist ja wichtig, dass Linus das lernt, dass Linus gelernt hat, dass man auch mal geduldig sein muss, denn er muss ein Leben lang mit dieser Erkrankung leben, die ist nicht vorbei. Also Morbus Hirschsprung beschäftigt uns im Alltag mehr als das Down-Syndrom. Das ist tatsächlich so. Mit jeder Wachstumsphase, mit jeder Erkältung, mit jedem Fest, an dem es viele Süßigkeiten gibt, haben wir Probleme mit dem Darm.
Was und ja für normale Kinder ohne das Darmproblem schon eine Katastrophe sein kann, ne? Zu Verstopfungen führt, zu Blähungen führt. Aber stelle ich mir extrem schwierig und auch vielleicht schmerzhaft für Linus vor.
Also wir unterhalten uns darüber zu Hause tatsächlich sehr oft, weil wir das Gefühl haben, dass Linus Bauchschmerzen gar nicht mehr identifizieren kann. Die sind da.
Die sind da, der lebt damit.
Mhm. Mhm. Ja, also das Gefühl haben wir sehr oft. Er sagt manchmal, mein Bauch ist nicht gut. Und vor allem, wenn wir ihm helfen, Stuhlgang abzusetzen in Phasen, in denen es von alleine nicht gut geht, sagt er uns danach, ach, jetzt ist mein Bauch viel besser. Ja.
Mhm.
Aber ich glaube, Bauchschmerzen, so wie wir es kennen, gibt's für ihn nicht. Das ist für ihn, glaube ich, ein Gefühl, das ist immer da, mit dem lebt er.
Gerade wenn du das Gefühl ansprichst, da würde ich gerne nachfragen, ihr seid ja eurem Gefühl gefolgt, habt ihn länger auf Toilette gelassen, seid eurem Gefühl gefolgt, habt kein Tablet eingeführt, sondern habt Kinderlieder mit ihm gesungen, habt euch die Zeit genommen, euch einzulassen auf diese besonderen Herausforderungen. Und ich glaube, von Eltern mit gehandicapten Kindern oft gehört zu haben, dass sie ja von Erziehungsexperten, also Pädagogen, von Ärzten, von Krankenschwestern, von Eltern, von Onkels, Tanten, Nachbarn, die alle mit tollen Ratschlägen um die Ecke kommen, gesagt bekommen, wie sie bestmöglich doch mit diesem Kind umzugehen haben und was das Kind nicht kann oder können soll. Oder ja, wie, was für eine Schulform es braucht, Sonderschule oder nicht, oder du weißt auch, was ich, glaube ich, hinaus möchte. Aber ihr seid ja eurem Gefühl gefolgt. Und du kriegst ja auch in eurer Selbsthilfegruppe für Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom ganz viele Gespräche mit. Wie gehen denn Eltern bestmöglich mit all diesen Ratschlägen um und wie kriegen es Eltern vielleicht auch besser hin, auf diese Intuition, auf dieses Gefühl zu hören, auf das ihr dann eben auch gehört habt? Oder hattet ihr gute Vorbilder, die euch gesagt haben, nehmt das Kind so und so und das wird schon?
Ich bin selbst ein krankes Kind und hatte eine ganz, ganz tolle Mama. Also die habe ich immer noch. Meine Mama hat mich stark gemacht. Und wir sind eine sehr anpackende Familie. Ja, wir sagen immer, über ungelegte Eier spricht man nicht. Wenn ein Problem da ist, wird's gelöst. Und ja, ich war selbst ein krankes Kind. Meine Mama ist mit mir damals in den 80ern schon bis durch ganz Deutschland gefahren, bis nach Bad Wildungen-Reinhardtshausen, um mich dann dort operieren zu lassen. Also ich hatte Skoliose ganz stark. Und meine Mama hat mich in Studien gebracht, um Möglichkeiten zu finden, um im Vorfeld an dieser OP vorbeizukommen. Und als dann klar war, ich kann nur noch ein lebenswertes Leben leben, wenn ich operiert werde, hat sie für mich die beste Klinik gesucht. Und genau so, wie ich erzogen wurde und wie meine Mama das bei mir gemacht hat, haben wir es mit Linus gemacht von Anfang an. Wir haben auf keine Ratschläge gehört. Wir sind unserem Gefühl gefolgt. Wir haben uns Selbsthilfegruppen und vor allem das Deutsche Down-Syndrom-Infocenter gesucht, die sehr fundierte Unterlagen über das Down-Syndrom und über Fördermöglichkeiten haben. Und vor allem haben wir uns nicht von diesen typischen Stigmatas leiten lassen, sondern wir haben immer gesagt, unser Kind kann alles erreichen, alles. Und das sage ich auch heute noch, Linus, jeden Abend. Jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, sage ich zu Linus, du bist toll, du bist wunderbar, du bist gut so, wie du bist, du kannst alles erreichen.
Jeden Abend sagst du, Linus, du bist wunderbar, du kannst alles erreichen. Das übrigens, hat dir das jemand gesagt oder hast du einer Intuition gefolgt, das ihm zu sagen?
Ja.
Weil dazu gibt es Studien. Es gibt Studien, die gemacht wurden, zum Beispiel in Schulklassen. Man hat nach dem Zufallsprinzip Schüler sortiert in eine Klasse A und Klasse B, gleichaltrig, ganz normale Schüler. Und hat auch den Lehrern gesagt, hier, ihr seid jetzt für Klasse A und ihr seid für Klasse B zuständig. Dann hat man den Lehrern gesagt, wir haben jetzt sortiert nach intelligent und nicht so intelligent. Die Lehrer gingen also davon aus, in der einen Klasse sind die Pfiffigen und in der anderen Klasse sind die, die etwas mehr Unterstützung brauchen. Die Schüler, die zu den Pfiffigen gehörten, haben wesentlich bessere Noten bekommen im Verhalten und in Inhalten. Also in beidem, Verhalten und Inhalten. Und die anderen eben schlechtere. Und jetzt erinnern wir uns, beide Klassen sind nach dem Zufallsprinzip gewürfelt worden. Das heißt, es waren durchschnittlich die gleichen Schüler, die gleichen Menschen. Nur in dem Moment, wo man ihnen gesagt hat, das sind die besseren oder das sind die schlechteren, sind die Benotungen anders ausgegangen. Ja. Und es gibt andere Studien, da hat man Kindern gesagt, die nach dem Zufallsprinzip gewürfelt wurden in zwei Gruppen oder mehr Gruppen, ihr seid besonders toll in dem und dem und ihr seid da nicht gut. Und tatsächlich sind die Ergebnisse bei Aufgaben, die zu bewältigen waren, bei denen, die gesagt bekamen, dass sie es können, wesentlich besser ausgefallen als bei denen, die gesagt bekommen, sie können es nicht. Also das, was wir im Volksmund als selbsterfüllende Prophezeiung kennen, dass wenn ich mir sage, ich darf nicht fallen, auch falle. Oder wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, der Papa sagt, du musst hier aufpassen, dass du nicht vergisst zu bremsen.
Ja.
Ja, oder du darfst hier nicht über den Stein fahren. Und das Kind fährt über den Stein. Genau das ist es, was tatsächlich in vielen Studien belegt wurde. Und in dem Moment, wo du deinem Kind sagst, du kannst alles erreichen, sagt das Unterbewusstsein, ja.
Ja.
Und die Möglichkeit, dass es alles erreichen kann, ist extrem viel größer. Es gibt einen Unternehmensberater in Amerika, Kawai ist sein Name, der hat vor, ich glaube, 20 Jahren oder 15 Jahren in einem Buch schon beschrieben, dass er einen Sohn hatte, der, naja, sagen wir mal, sehr auffällig war und vieles nicht konnte und in der Klasse sehr hinten dran hing. Also schlechte Noten, schlechtes Benehmen, von den Eltern auch gesagt bekam, na gut, wir wissen ja, dass du da gehandicapt bist, von den Lehrern gesagt bekam, ne, das kann der nicht. Und irgendwann hat der Papa gesagt, okay, anderen sage ich immer, ihr könnt alles erreichen, nehmt doch die Menschen an, wie sie sind. Der hat ja auch Führungstraining gehalten und hat dann gesagt zu seiner Frau, wir haben jetzt gar keine Möglichkeit mehr, wir lieben doch unser Kind, wir nehmen es jetzt, wie es ist, Punkt. Und haben ihrem Kind einfach gezeigt, ihrem Sohn gezeigt, wir haben dich lieb, egal wie du bist. Der hat nachher als einer der Klassenbesten oder Schulbesten den Abschluss absolviert.
Also ich glaube, dass das ganz viel mit Menschen macht. Ob sie, und deshalb sage ich ja, also wir sind wahnsinnig privilegiert, weil Linus wurde geliebt von Anfang an. Und nicht nur von uns, sondern von unserem ganzen Umfeld. Und alle haben immer alles dafür getan, dass Linus Teil unserer Gesellschaft werden konnte. Ja, der Kindergarten ist bis heute einer der sichersten Orte für mein Kind, denn er wird dort akzeptiert. Und es ist total egal, ob die E-Helferin oder die Heilpädagogin da sind, Linus darf immer kommen, denn Linus gehört zu uns. Das ist der Spruch.
Und das ist so ein schönes Gefühl für einen Menschen, ja generell zu wissen, dass ich willkommen bin.
Genau, ganz genau. Ja, und also Linus ist ja erst mit knapp 3 Jahren selbst gelaufen. Der wollte aber natürlich mit 2 auf Augenhöhe sein, mit seinen Freunden, mit seiner Cousine, die so alt ist wie er. Und dann haben wir Linus ein Laufrad mit 3 Rädern gekauft. Und dann hat jemand zu mir gesagt, das kann der doch nicht. Und dann habe ich gesagt, warum kann der das nicht? Ja, dafür muss man lenken können. Habe ich gesagt, ja, und? Das können solche Kinder nicht. Und wir haben das Gegenteil bewiesen.
Linus hat es euch gezeigt. Ne?
Also
es
ich habe dann nur so mit den Schultern gezuckt und habe gesagt, sehen wir ja. Und Linus parkt heute rückwärts ein. Ja, also so.
Inklusive
und ziemlich
lenken.
Schnell parkte der schon rückwärts ein. Also der hat das total schnell gecheckt. Und der war super schnell und pfiffig unterwegs. Und also ich habe Videos, um Gottes Willen. Also ständig habe ich einen Herzklappenkasper gehabt, ja. Weil ich, natürlich wollte ich, dass der seinen Emotionen auch Ausdruck verleihen kann, ja. Dass er auch sich selbst zutraut, dass er was kann. Der ist als um die Kurven gefetzt mit diesem Laufrad mit drei Rädern, dass ich dachte, jetzt fällt er, jetzt kippt er. Und er ist auch mehr als einmal gekippt. Aber es hat ihm wahnsinnige Freude bereitet und er hat das so schrecklich gerne gemacht. Und um über sich hinauszuwachsen, durfte ich eben nicht laut schreien, stopp, halt, nein, ja, sondern ich habe immer nur gedacht, um Gottes Willen, sei ruhig, du willst, dass dein Kind schlau wird und mutig und die Welt erkundet. Ja.
Und im Grunde ist es doch das, was allen Kindern passiert. Sie lernen Fahrradfahren durch Hinfallen, sie lernen Laufen durch Hinfallen.
Genau. Ja.
Im Grunde hast du ihm geholfen, einfach Kind zu sein.
Ja, ja, genau.
Lernen mit Spaß. Ne? Das ist ja das, was hinten dran steht.
Mit Freude,
wenn ich falle, ist das nicht schlimm.
Und vor allem dieses Zutrauen.
Ja.
Ja? Ich traue meinem Kind alles zu, alles.
Ja.
Also Linus' allergrößter Wunsch ist es, den Führerschein zu machen.
Mhm.
Ja. Jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen, dass die Synapsen im Gehirn von Menschen mit Down-Syndrom so anders verknüpft sind, dass die Reaktionsfähigkeit langsamer ist. Und deshalb viele Menschen mit Down-Syndrom, auch wenn sie geistig fit sind, sich nicht zutrauen, am Straßenverkehr aktiv teilzunehmen. Und tatsächlich weiß ich, dass erst seit einem halben Jahr. Und das hat mich sehr schockiert, weil ich immer nur gehört habe, Menschen mit Down-Syndrom sind langsamer. Mir war aber dieser wissenschaftliche Hintergrund nicht klar. Und dann habe ich überlegt, oh Mist, du hast jetzt ganz lange immer Linus vermittelt, er kann alles erreichen. Und jetzt soll ich ihm sagen, nee, Führerschein geht nicht. Und dann dachte ich, ich warte das jetzt mal ab. Wir gucken uns das jetzt an. Und Linus ist wahnsinnig sicher im Straßenverkehr. Der ist sehr aufmerksam. Der wird auch nicht schnell abgelenkt. Der ist total fokussiert, wenn er mit dem Rädchen die Straße entlang fährt. Auch wenn wir zu Fuß morgens in den Kindergarten gehen, der hört ein Auto und dann sagt der Mama, du musst auf die Seite gehen. Es kommt ein Auto. Der steht am Zebrastreifen, streckt die Hand raus und ich sage, komm, wir können gehen, das Auto ist ja noch ein bisschen weiter weg. Nein, die Polizei hat gesagt, wir müssen warten, bis das Auto angehalten hat, Mama. Wir warten jetzt, ja? Also, okay, wir warten. Der Autofahrer ist genervt, weil, morgens, aber nein, der Polizist hat gesagt, man hat zu warten, bis das Auto steht. Also steht das Auto dann und dann gehen wir drüber. Also er ist für mich total fokussiert und auch in dem Moment nicht so, dass ich auch nur bis zwei zählen müsste. Ja, also diese Reaktionsfähigkeiten sind sehr, sehr schnell. Und er darf beim TÜV diese Prüfung machen, wenn er 18 ist. Und wenn er diese Prüfung besteht, dann darf er den Führerschein machen. Und wenn er dann von selbst irgendwann sagt, es ist mir zu stressig im Straßenverkehr, dann ist das so.
Aber es ist ja noch gar nicht gesagt, dass er diese Herausforderung nicht so auch meistern wird wie alle anderen Menschen auch. Es gibt ja unter auch den Menschen ohne Down-Syndrom Menschen mit einer schnelleren oder langsameren Reaktionsfähigkeit. Dazu kommt, dass die KI ja auch noch Fortschritte machen wird.
Genau.
Es sind ja noch 11 Jahre, bis er 18 ist. Wer weiß, ob wir dann überhaupt noch selbst lenken und steuern müssen.
Genau. Oder wie viel wir noch eingreifen müssen, ja? Aber das
Genau.
ist also, ne, Linus, am allerliebsten würde Linus einen Sattelschlepper fahren.
Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dann als Mama auch zu vergessen, dass es solche Studien gibt.
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es diese Studien gibt, aber nicht sein Leben daran zu orientieren.
Zu
und
wissen,
das
aber
ist
nicht
es.
Sich daran zu orientieren. Also
genau.
Nicht das Verhalten und das, wie man mit dem anderen Menschen
und auch
umgeht,
nicht,
daran auszurichten.
Genau, also nicht schon immer was absprechen. Ja?
Ja.
Also wie gesagt, ich war kurz mal schockiert, als ich mit der Bernadette Wieser, das ist die Leiterin des Down-Syndrom-Zentrums in Österreich. Mit der hatte ich einen Videocall und mit der habe ich dann darüber gesprochen. Da war ich echt, also ich bin traurig aus diesem Videocall rausgegangen. Und dann dachte ich, nee, wir hatten so schlechte Diagnosen, was Linus anging. Und Linus hat es allen gezeigt, allen. Linus hat gezeigt, dass er über sich hinauswachsen kann und dass bis jetzt sich eigentlich nichts bewahrheitet hat, was in irgendwelchen Vorhersagen jemals gesagt wurde, sondern immer, wenn wir nochmal zu Therapeuten, zu Ärzten kommen, sagt jeder, boah, wow, wie hat Linus das gemacht, wie habt ihr das gemacht, super, wie der sich entwickelt und das hätten wir ja mit diesen Vordiagnosen niemals für möglich gehalten und er kann's, er schafft's, Linus ist super.
Und alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Das ist ja ein Satz, den in der Persönlichkeitsentwicklung viele, auch ich, ständig Menschen zurufen. Und du hast es ja bewiesen, Linus hat es ja bewiesen. In dem Moment, wo Eltern und Umfeld es mir zutrauen, kann ich Linus das auch.
Genau.
Warum soll er nicht auch das schaffen?
Genau. Und wenn,
und es gibt,
wenn er süße Phasen hat, ne, dann sagt er, gell Mama, ich bin toll.
Und ein Kollege aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich den Ralf auf Bühnen sehe, der ist mit der Nabelschnur um den Hals Spastiker geworden, in einer Behinderteneinrichtung gelandet, inzwischen erfolgreicher Unternehmer und Speaker auf Bühnen, hat einen Halbmarathon gelaufen, trotz dass er ursprünglich mal X-Beine hatte. Es gibt große Vorbilder, die all das geschafft haben, was Linus noch vor sich hat.
Genau.
Aber der Unterschied zwischen denen, die es geschafft haben und den anderen, ist vor allem, wie gehe ich damit um? Wie kriege ich gesagt, dass ich zu sein habe? Und was ich eben sagen wollte, ich habe Neffen, die mit ADHS bzw. Autismus, mit Autismus diagnostiziert sind. Und zwei verschiedene Neffen. Und wenn ich meine Eltern höre, wenn die mit denen umgehen und dann mir erzählen, der ist so pfiffig und der hat das und das gekonnt und der kann das und das schon, dann ist es ja diese positive Bestärkung dessen, was jedes Kind gerne hören möchte. Und dann merkst du auch, wie die Kinder plötzlich in dem Moment aufblühen und ein anderes Verhalten an den Tag legen, als wenn man sie als Gehandicapte, als Behinderte betrachtet. Und
jo,
übrigens,
sogar,
der eine
sogar
ist in der
gewollt.
Grund... Ja. Entschuldigung, sag bitte, ja?
Oder selbst oder nicht gewollt, ja.
Das hat
man ja oft mit Autismus-Spektrum, dass die Kindergärten sich querstellen, weil das Verhalten ein anderes ist, weil die Bedürfnisse anders sind. Und das hatten wir jetzt auch im Bekanntenkreis, wo mich ein Papa angerufen hat und ganz traurig darüber war, dass sein Kind nicht regulär im Kindergarten dabei sein darf, sondern nur, wenn auch die E-Kraft da ist und das Kind immer zu Hause bleiben muss, wenn die E-Kraft mal krank ist, ja. Und dann habe ich gesagt, guck, dass du einen anderen Kindergarten findest, denn das merkt dein Kind und das macht was mit der Kinderseele, ja. Wenn man merkt, man ist nicht gewollt, wie schrecklich muss das sein als Kind? Na, so eine unbedarfte Kinderseele. Die Pädagogen, die müssten doch eigentlich wissen, was sie damit anstellen, mit dieser Haltung gegen ein Kind. Da, also, ja, schrecklich. Dürft's heute gar nicht mehr geben, sowas.
Aber es ist menschlich. Aber ich wollte ja auch noch von einem anderen Beispiel erzählen. Du hattest eben davon gesprochen, du hast Angst davor, wenn es jetzt in der Grundschule dazu führt, dass Linus sich zurückgesetzt fühlt gegenüber den anderen. Der eine Neffe von mir war in einer normalen Grundschule und ist nach dem ersten Jahr in der Grundschule auf die Sonderschule gewechselt mit einer hervorragenden Rektorin, die sich selbst diesem Kind bei der Einschätzung angenommen hat. Der ist so glücklich in der Sonderschule jetzt. Also man merkt überhaupt nicht, so dass er irgendwie sich zurückgesetzt fühlte, auch in der Grundschule. Der hat einen tollen Lehrapparat um sich herum gehabt, die ihn gar nicht schlechter behandelt haben, sondern immer bestärkt haben. Das heißt, er ist mit Freude in die Schule, aber er war nie gut. Und ist dann in die Sonderschule, hat aber gesagt bekommen, von Anfang an, du bist ein großartiges Menschenkind. Und er ist mit Spaß gewechselt. Also ich glaube, Angst musst du da nicht haben. Linus wird es entweder packen oder nicht schaffen, da wird er woanders glücklich. Aber er wird ein großartiges weiteres Kinderleben und weiteres Heranwachsen und Lernen haben.
Ja, ja, es ist so, ne, also Linus ist so ein ganz typischer Junge, ja, Wettkampf, gewinnen, ja, das ist so oberste Priorität zurzeit. Und er wird im Wettkampf seltenst gewinnen in der Schule. Das wird so sein. Und das ist so meine Angst, ja, dass er da
aber
die Lust
weißt,
verliert.
Ist das wahr? Ist eine Frage aus dem Coaching. Und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen, wenn du magst. Ist das denn wahr, dass er wirklich im Wettkampf immer hinten dran sein wird? Wenn du Nachlauf siehst, wenn du Mathematikwettbewerbe siehst, ja, vielleicht. Aber vielleicht gibt's ja auch Themen, wo er nicht der Letzte ist.
Ja, also
vielleicht gibt es Eigenschaften, wo er besonders hervorsticht im Wettbewerb. Wenn zum Beispiel die Mädels erkennen, dass er eine herzliche Art hat, die alle anderen Jungs eben nicht haben auf die Art und Weise.
Ja, die Charmoffensive, die hat er tatsächlich.
Also ich glaube, dass wir aus unserer Erwachsenensicht häufig Dinge sehen, die Kinder untereinander anders beurteilen.
Ja, wahrscheinlich.
Und der Wettbewerb von den einen im Fußball ist nicht gleichzeitig der Wettbewerb für alle anderen Dinge auch im Leben.
Ja, ja, das aber, ne, als Mama darf man ja ruhig Ängste ausstehen. Also ich finde es eben immer wichtig, dass man die nicht unbedingt mit dem Kind thematisiert. Ja, also
wow.
Zum Beispiel auch Linus weiß, dass er die Hirschsprungkrankheit hat. Und bei meinem Mann und mir ist das abends auf der Couch, wenn Linus im Bett ist, sehr oft Thema. Wir müssen, also ich sag immer, auch wenn Linus irgendwo anders ist, bei meiner Mutter oder so, ich habe schon seit Linus Geburt Scheißbilder auf meinem Handy, ja, weil wir als Eltern im Hinterkopf haben müssen, läuft der Stuhlgang richtig, kommt genügend raus, was hat er gegessen, was muss rauskommen, damit keine Verstopfung passiert, damit sich keine Kotballen bilden, damit Linus einfach Linus sein kann. Und selbst das wollen wir mit Linus so nicht thematisieren. Also Linus weiß, er hat die Hirschsprungkrankheit und bei Linus kann auch mal ein feuchter Pups in der Unterhose sein. Und dann sagen wir nicht, hast du jetzt schon wieder was in der Hose? Sondern wir sagen, hopp, Unterhose aus, nicht schlimm, kann man waschen. Ja, dass es für ihn Normalität wird, dass er aber schon das Bewusstsein hat, wenn da was in der Hose ist, dann ziehe ich die auch schnell aus, damit eben nicht irgendjemand sagen kann, ah, der Stinker kommt. Ja, so.
Und da können sich auch Eltern, glaube ich, von sogenannten normalen Kindern ganz viel abgucken, weil auch die haben mal einen Feuchten in der Hose. Und wenn die nicht gesagt bekommen, du bist ein Stinker oder was hast du da schon wieder gemacht, sondern positiv bestärkt werden in dem Verhalten, was sie dann an den Tag legen können, passiert das, was bei Linus ist. Man fühlt sich geliebt und macht ein anderes Verhalten.
Ja, genau. Also, und das
ich
machen
das
wir
großartig,
bei allem.
Großartig, wie ihr damit umgeht.
Ja. Ja, da also
ja.
Natürlich geht das nicht immer, ja. Man ist auch mal nicht so gut drauf und so. Aber generell ist genau das, was wir, wie wir leben. Wir lieben das Leben und wir nehmen auch immer wieder die Widrigkeiten zum Anlass, uns auch zu besinnen, wie gut es uns geht.
Dankbarkeit ist generell ein schönes Gefühl, mit dem man viel mehr erreichen kann, glaube ich.
Ja.
Ich würde dir gerne. Und ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden, aber mit Blick auf die Uhr gerne Abschlussfrage stellen. Wenn du eine Botschaft überall auf der Welt verbreiten könntest, in allen Sprachen, auf allen Litfaßsäulen, Radiosendern und so weiter, irgendwas, was dir aus dem Herzen herauskommt, wo du sagst, das würde ich gerne der Welt mitgeben. Was wäre das?
Lass die Kinder Kinder sein.
Lass die Kinder Kinder sein.
Ja. Schaut auf euer Kind. Schaut auf die positiven Dinge im Leben. Und lasst die Negativen außen vor und so nicht an euch rankommen.
Vielen Dank, lieben Liane. Und danke auch an Linus, dass er unser Beispiel heute sein durfte, zu zeigen, was Kinder alles ermöglichen können, was, was für Kinder ermöglicht sein kann, wenn man sie einfach Kind sein lässt und so nimmt, wie sie sind.
Ja, vielen
ganz,
Dank,
ganz lieben
Patrick,
Dank,
dass ich erzählen durfte.
Sehr, sehr gern. Ich freue mich über das Gespräch. Ich freue mich auch, dass du jetzt hier auf der Audio- und Videospur dir die Zeit genommen hast, dein wertvollstes Gut, deine Lebenszeit uns zur Verfügung gestellt hast und Interesse gezeigt hast an diesem Interview. Wenn du jemanden kennst, wo du sagst, die Person oder diese Familie kann davon profitieren, dann teile bitte dieses Video oder dieses Audio mit diesen Menschen, weil so können wir vielleicht dem einen oder anderen noch Inspiration, Motivation und vielleicht auch Wissen teilen, weil Liana hat auch Wissen jetzt in diesem Interview über 1,5 Stunden mit uns geteilt, was dem einen oder anderen vielleicht helfen kann. Ansonsten lass uns bitte ein Like oder Kommentar da. Das hilft dem Algorithmus zu sehen, dass dieser Podcast Relevanz hat und hilft mir, spannende weitere Interviewgäste zu gewinnen. Ich wünsche dir, dass du einen großartigen Tag hast.